Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Mein Name ist Philipp Hopf.
Sehr genial.
Grüß dich. Hallöchen. Schön, dass du heute da bist bei uns. Ich freue mich erstmal, dass es geklappt hat. Du bist ein vielbeschäftigter Mann, bist viel unterwegs. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Du kommst gerade aus Frankreich, bist heute noch an zwei anderen Destinations. Einmal in München, dann geht es nochmal ins Ausland weiter. Ich finde es super. Danke sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Ich spreche ja auf unserem Kanal mit sehr vielen interessanten Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Metiers und Branchen. Unternehmer sind nicht so viele dabei, weil es oftmals politische Themen, medizinische Themen, Gesundheitsthemen, deswegen umso besser. Wir haben ein breites Feld und eines, das mich ganz besonders interessiert, das betrifft auch den Titel deines Buches, dazu dann aber nachher mehr. Ich bin selber Vater geworden seit 11 Monaten.
Glückwunsch.
Danke sehr. Und diese Fragen, die du dir stellst natürlich, wie deine Kinder damit umgehen, die stelle ich mir auch dazu dann aber gerne später mehr. Um dich ein bisschen vorzustellen, du hast ein sehr erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen gegründet, hast es dann damals an souq.com, glaube ich, verkauft. Das wurde dann weiterverkauft für einige 100 Millionen und bist seitdem wahrscheinlich Multiunternehmer, wenn man das so sagen kann, machst unterschiedliche Dinge und bist aber auch nach Dubai ausgewandert. 2009 war das, also schon einige Jahre her. Da hast du ja natürlich auch eine unglaubliche Entwicklung in Dubai gesehen. Im Endeffekt so lange, wie es bei uns braucht, eine Brücke zu bauen mit den Genehmigungen, so lange brauchen die, um eine Millionenstadt aufzubauen. Führ uns da mal ein bisschen ein. Ich meine, den meisten Leuten ist klar, Sicherheit ohne Frage ist ein Thema, das viele Leute beschäftigt. Infrastruktur ist top, wird unglaublich schnell aufgebaut. Was ist es für dich gewesen?
Ja, ich war 24, also ich hatte noch nicht so viel Ahnung von Politik oder auch Wirtschaft. Ich habe zwar BWL studiert, aber das heißt noch lange nicht, dass ich viel Ahnung hatte. Für mich war es die Gelegenheit. Also ich habe mir so ein bisschen die Zahlen angeschaut. Ich war schon sehr früh zahlengetrieben. Ich habe gesehen, dass es bestimmte Geschäftsmodelle gibt, die gut funktionieren. Eins davon war halt dieses Private Shopping. Das heißt also so ein Mitgliedsbereich für Leute, die an Mode interessiert waren. Mhm. Das war ja so mein Geschäftsmodell erstmal. Und dann habe ich gesagt, was braucht man für ein erfolgreiches Unternehmen im Internet? Man braucht ein gutes Produkt und man braucht eine Audienz, also Leute, die dann überhaupt dein Produkt sehen. So simpel habe ich es mir auch vorgestellt. Habe ich gesagt, okay, wie messe ich jetzt das gute Produkt? Das gute Produkt habe ich gemessen, indem ich geguckt habe, wo es noch schon funktioniert. Also habe ich etwas erfunden oder mache ich etwas nur besser für einen Markt? Mhm. Und ich habe gesehen, dass es halt schon in vielen Ländern funktioniert. Das war so der Teil von der Produktseite her. Und von der Audienz, also von den Zuschauern, die ich gesehen habe, habe ich mir die Breitbandpenetration angeschaut, also schnelles Internet. Mhm. Wie viele Leute haben schon schnelles Internet? Also wir sind hier im Jahr 2008, 2009, das heißt also, da ist Internet noch nicht ein großes Thema für Transaktionen. Es war schon ein Thema für Nachrichten konsumieren, also sehr einseitig. Man muss auch nicht unbedingt überall sich einloggen, man konnte einfach nur lesen, man konnte sich mit Freunden schon verknüpfen, Social Media war dann schon im Kommen, also Facebook war dann 2005, 2006 gelauncht und dann 3 Jahre später schon relativ groß in den USA und schwappte dann auch schon nach Deutschland rüber. Das heißt, wir hatten schon diese Interaktion, aber Transaktion war nochmal ein anderes Thema. Das heißt, ich habe geschaut, das Produkt funktioniert woanders. Und warum sollte es nicht in dem Markt, damals war ich auch geografisch noch nicht versiert in dem Ort. Ich dachte einfach so, Dubai ist eine Stadt in Arabien. Also, und ich dachte einfach so, okay, das ist so die Gegend, die Golfregion. Und dann habe ich gemerkt, okay, Dubai ist eine Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da gibt es schon sehr viele Leute, die im Internet sind.
Mhm.
Ne, also Die Zahl von dem Jahr 2000 bis 2009 hat ein Wachstum von 4000% gezeigt, wenn man sich die Zahl der Leute mit schnellem Internet anschaut. Mhm. So dachte ich, okay, das heißt, Zuschauer gibt es schon, ist schon viel los. Und das Produkt funktioniert woanders, aber vor Ort gab es halt vielleicht eine Handvoll von E-Commerce-Unternehmen. Ja, und davon, E-Commerce war für mich damals auch schon so dieses eBay-Modell. Also das gab es auch schon. Oder dieses Classifieds-Modell, wo Leute P2P, also Konsumenten mit Konsumenten handeln. Das gab es schon. Also sehr basic. Und ich dachte mir, okay, das heißt, da könnte man was machen. Und bin dann dahin gezogen mit einem Rucksack, habe mich in ein Büro reingesetzt. Es war ein Restaurant mit kostenlosem WLAN. Und dort habe ich meinen Businessplan gebaut. Ich wusste wirklich gar nicht, ob da jetzt hohe Steuern, niedrige Steuern, wie einfach, wie schwierig das ist, dort zu gründen. Und im Endeffekt hat sich das sehr schwierig dargestellt. Also erstens braucht man in Dubai bzw. in den VAE für jedes Geschäft eine Lizenz. Es ist nicht einfach nur Gewerbeanmeldung, sondern man braucht eine Lizenz. Das heißt, es gab diese E-Commerce-Lizenz gar nicht. Die mussten wir dann selber kreieren mit Kombination und dann später fast 6-7 Jahre später kam dann erst diese Vereinfachung. So.
Du sagtest, ja, wir mussten, aber du bist erstmal alleine gegangen.
Ja, genau.
Hattest du dir dort deine Leute zusammengesucht oder hattest du schon ein Team? Oder?
Ein Team hatte ich nicht. Ich hatte aber Mentoren und potenzielle Investoren, die damals schon super Business Angels waren. Mhm. Ja, mit denen hatte ich schon in Kontakt, während ich noch in der Uni war. Und vor Ort musste ich dann aber den Businessplan schreiben und dann auch die Finanzierung sicherstellen, weil ich hatte nichts. Und das hat ja ungefähr 6 bis 9 Monate gedauert. Und das war das Schwierige. Das Team war auch ein Thema, weil ich musste ja nicht nur eine Idee haben, sondern auch ein Team, zumindest ein potenzielles Team haben, um die Investoren zu überzeugen. Und Klar. Das war dieser Spagat, der am Anfang sehr schwierig war. Ich musste auch Leute finden, die überhaupt Ahnung von E-Commerce und Technologie haben. Und vor Ort gibt es halt nicht viele Menschen, die das gemacht haben. Und noch keine, die ganz groß etwas gemacht haben. Das heißt, ich musste sie importieren. Also viele kamen aus Silicon Valley. Das waren Leute, die arabischen Hintergrund hatten und zurückziehen wollten in ihre Region.
Du musstest sie aber überzeugen erstmal, hey, hör mal zu, arbeite nicht nur für mich, sondern zieh auch einmal komplett über den Atlantik.
Also das ist eine Story für sich, ich würde das mal so zusammenfassen. Erstmal habe ich über mein LinkedIn, also so das soziale Netzwerk für die Businesswelt. Mhm. Dort habe ich dann Leute angeschrieben, das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe wirklich sehr viele Leute angeschrieben, aber da ist halt einer, der in seiner Bio drinstehen hat, ich habe vor ein paar Monaten noch studiert und jetzt möchte ich, dass du mit deiner ganzen Familie umziehst und mir einfach mal vertraust. Ich habe es aber es hieß immer Opportunity und dann habe ich erklärt, was wir machen. Wir können Pioniere sein für E-Commerce, gerade im Modebereich im Nahen Osten. Das hört sich cool an, aber man muss ja auch wirklich vertrauen. Und das Geld hatte ich ja noch nicht. Das heißt, ich habe immer gesagt, das Geld ist schon da, wir müssen es halt noch bekommen. Mhm. So war es ja auch. Also ich habe mit vielen Investoren schon gesprochen, die hatten natürlich schon das Geld, aber wir müssen es noch bekommen.
Es ist ja aber auch eine super schwierige Sache für dich selbst motiviert zu sein, wenn ich quasi Cash in the Dash habe, ja, dann ist es was anderes, dann gehe ich ganz anders mit einer breiteren Brust auf dich zu, sag, wir machen das alles. Du musstest ja überzeugend wirken, ohne bereits das Geld zu haben.
Ja, meine Investoren haben mir auch gesagt, ich habe keinen Lebenslauf und ich dachte, ich hätte einen. Also das war interessant, weil ich gesagt habe, ich habe doch schon studiert, ich habe im Ausland sogar studiert, ich kann Englisch, Deutsch, bisschen Spanisch und ich habe Praktika bei großen Firmen gemacht. Das ist doch schon mal was. Und ich war Fußballer, DJ und habe noch nebenbei bei der Volkshochschule so Kurse genommen für Excel und Dreamweaver und Flash. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Und dachte ich mir, mit diesen Zertifikaten habe ich schon was. Und was mein erster Mentor mir damals beigebracht hat, hat gesagt, du hast dich dein ganzes Leben nur vorbereitet, du hast aber noch nichts gemacht. Das ist so wie, wenn man trainiert, aber noch kein Spiel gespielt hat, dann hat man auch noch kein Tor geschossen. Und er hat gesagt, du hast dich jetzt vorbereitet, aber Lebenslauf hast du noch nicht. Das habe ich dann auch gemerkt, weil die Leute, die ich dann eingestellt habe, die waren erstens alle viel älter, haben auch viel mehr Geld verdient als ich. Auch bei mir später viel mehr Geld verdient. Also als Geschäftsführer hatte ich Ich glaube, das zweitniedrigste Gehalt.
Oh, wirklich?
Ja, okay, interessant. Ich selber konnte ja auch noch nicht so viel rechtfertigen. Mhm. Ich hatte zwar die Verantwortung, aber ich konnte die Leute ja nicht überzeugen, für wenig Geld zu arbeiten. Obwohl sie auch Anteile hatten, beziehungsweise eine Option auf Anteile, die dann später nicht gewestet wurden. Aber das liegt an einem anderen Thema. Die haben mich dann später verlassen und betrogen. Aber grundsätzlich war es schwierig. Was ich gemacht habe, ist, das ist mir letztens erst eingefallen, ich habe meinen Business Angel damals nach seinem LinkedIn-Passwort gefragt. Habe gesagt, kannst du mal bitte, ich brauch dein Konto. Weil
damit du quasi anders auftreten kannst. Mir vertraut hier keiner.
Ja. Und er hatte natürlich Exits hinter sich, er hat große Firmen gebaut und dann war ich halt er. Mhm. Und er hat mir dann irgendwie ein paar hundert Antworten weitergeleitet dann immer. Hat gesagt, hier, die Leute antworten. Da habe ich gesagt, jetzt macht's mehr Spaß. Dann war ich aber im Interview und er war sogar mit mir dabei. Also er hat mir wirklich sehr viel geholfen. Er saß auch in diesen Gesprächen mit mir und hat auch die Leute versucht zu überzeugen. Mhm. Und das hat's einfacher gemacht. Das heißt, also sehr viel, also diesen Menschen und mehrere Menschen, die ich dann später um mich herum hatte, habe ich sehr viel zu verdanken. Lange, lange Rede für deine Frage eigentlich.
Nee, also aber sehr interessant. Da kommt mir gleich die nächste Frage. Ich habe selber seit 14 Jahren jetzt eine Mentorin. Sie ist damals die erste Personenschützerin gewesen in Deutschland und hat Kinder von einer sehr bekannten Familie bewacht. Damals hatte dann aber einen Durchschuss im Oberschenkel und musste aufhören. Und so sind wir dann quasi zusammengekommen. Und ich hatte davor schon einen Mentor in Arizona, in den USA. Und ich finde, das ist für mein Leben eine unglaublich wichtige Rolle gewesen. Wie ein Berater in einer väterlichen Person, kann ja wie auch eine mütterliche sein, also im Endeffekt eine Person, zu der du auch aufschaust, Respekt hast. Was hat das für dich bedeutet, die Rolle des Mentors?
Also ich war, ich habe damals viel weniger gewusst, als ich dachte. Und ich glaube, heutzutage weiß ich, dass Halbwissen viel gefährlicher ist als Unwissen. Mhm. Und ich bin ständig wenn man sich das bildlich vorstellt, in einem Sportwagen im Dunkeln ohne Licht Vollgas gefahren, ja. Und das ist gefährlich und teilweise auch naiv. Also wenn man sich das mal vorstellt, was für eine Verantwortung man hat. Also die Firma ist ja sehr schnell gewachsen. Wir hatten 250 Mitarbeiter nach vielleicht 18 Monaten. Wir hatten im siebten Monat 1 Million Dollar Umsatz im Monat. Wir reden hier von 2010, 2011 ungefähr, ja, so Anfang 2011, wo Internet noch ein großes Fragezeichen war für E-Commerce. Also wie gesagt, Transaktionen waren noch nicht so ein großes Thema. Mhm. Also man konnte auch nicht irgendwelche Payment Gateways, also Zahlungsmittel nutzen, die so gängig sind heutzutage.
Dass du meinst, du kannst anbieten PayPal, Kryptozahlung.
PayPal hat dort nicht funktioniert. Also du konntest Geld, das war auch interessant, du konntest mit PayPal dich verbinden, aber PayPal hat halt nicht ausgezahlt im Nahen Osten. Das war halt ein Problem, wenn man das Geld nicht bekommt. Man kann es zwar von dem Kunden wegnehmen, aber man kann es nicht ausbezahlt bekommen. Das heißt, das ging gar nicht. Wir mussten am Anfang mit Nachname arbeiten und das ist halt sehr schlecht für dein Betriebskapital. Das heißt, also wir mussten schon so ein ganzes Ökosystem aufbauen.
Glaubst du daran, all das ist ja entstanden in deinem Kopf und du hast es dann durch deine Gedankenkraft in die reale Welt manifestiert? Ja? Das ist ein Konzept, das viele Leute, die nicht unternehmerisch tätig sind, nicht greifen können und sie denken sich, wenn sie ein großes Ziel haben, das ist unerreichbar, wie soll ich zu so etwas kommen? Aber ein Daimler hier aus dem schwäbischen Ländle hat ja das Automobil in seinem Kopf gehabt, bevor es irgendwann in die echte Welt mit seiner eigenen Gedankenkraft und seinen Händen materialisiert hat. So wie du erzählst, bist du auch jemand gewesen, der diese Gabe hat, einfach mal machen, losgehen, wie du schon sagst, naiv, aber das kann ja auch, wenn es richtig läuft, unglaublich stark sein. Du hast es einfach gemacht. Ich meine, du sagst, du gehst mit einem Rucksack nach Dubai, sitzt in irgendeinem Internetcafé und fängst dann überhaupt erstmal an, Leute anzuschreiben. Da werden ja tausende andere davor gescheitert gewesen, an sich selber wahrscheinlich, weil sie sich gar nicht den Mut gehabt hätten, zu sagen einfach, was soll ich jetzt machen? Panik vielleicht, irgendwann geht mir die Kohle aus, Zweifel. Bist du ein krasser Zweifler oder bist du einer, der sagt, wird schon alles laufen?
Je älter ich werde, desto mehr, ich würde sagen, so ein Sorgengefühl bekomme ich. Mhm. Ja? Also am Anfang war das gar nicht da. Ich habe gesagt, ja, alles machen, ja, machen, mach einfach. Und mittlerweile habe ich wirklich so viel erlebt, wo ich sage, okay, da ist eine Gefahr und hier ist ein Risiko. Aber das betrifft meine Überzeugung nicht. Und ich habe bis heute nicht das Gefühl der Angst, sondern ich habe immer ein Gefühl dieser Aufmerksamkeit, dass ich sage, ich bin mir diesen Risiken mittlerweile bewusst. Damals wusste ich ja gar nicht, was falsch laufen kann. Und also man muss sich das auch vorstellen. Dieses Insolvenzrecht, das hat sich ja auch erst entwickelt in den letzten vielleicht 10 Jahren in Dubai. Und damals war man für Geschäftsschulden auch im Gefängnis. Also man war immer so, mein Geschäftspartner damals, also ein Geschäftsfreund damals, der hat gesagt, du bist in Dubai mit einem Fuß am Strand und mit dem anderen im Gefängnis. Und dann habe ich immer gesagt, okay, hier muss man schon aufpassen, dass man hier nicht irgendwie was falsch macht. Und für mich ist auch Unternehmertum ein Handwerk. Das heißt, also man muss es lernen, erstmal muss man die Grundlagen der Finanzen verstehen, dass man auch ein Unternehmen nicht mit Gefühlen leitet, sondern anhand von Zahlen. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, diese Naivität, die ich damals hatte, die könnte auch völlig nach hinten losgehen. Mittlerweile hat sich das geändert. Ich zweifle nicht an meiner Fähigkeit, das durchzusetzen, beziehungsweise ein Team zu finden, das sehr stark ist und das durchzusetzen. Heutzutage habe ich einen sehr bewussten Prozess, den ich damals so über Learning by Doing einfach gemacht habe. Das heißt, heutzutage stelle ich mir wirklich ein Produkt vor und ich stelle mir einen Kunden vor, wie er mein Produkt nutzt. Und dann versuche ich über Monate hinweg das erstmal für mich zu behalten, einfach die ganze Zeit dran zu tüfteln und punktuell Fragen zu stellen mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Lieferanten, mit potenziellen Teammitgliedern, die daran arbeiten werden, ohne das Ganze zu erklären. Und ich habe dann so einen Feinschliff in meinem Kopf und dann, wenn ich ungefähr, das dauert vielleicht 90 Tage, dann gehe ich zu meinem Team und sage, Jungs und Mädels, ich habe hier so eine Idee. Und dann am Anfang höre ich dann meistens, das ist weird, das ist komisch. Ich so, ja, genau deswegen. Ich glaube, das ist jetzt komisch, aber in vielleicht 3 bis 5 Jahren ist das ganz normal. Und dann kommt erstmal von der IT-Abteilung, also von der Technologie, kommt dann sowas wie, ja, wer soll denn das alles jetzt bauen? Die haben dann irgendwie keine Lust, irgendwie an diesen ganzen Prozessen zu arbeiten erstmal. Und dann sage ich, nee, fangen wir erstmal an mit diesem Skeleton-Modus. Also ganz normal dieses minimal lebensfähige Produkt zu bauen. Und dann schauen wir mal. Und dann merke ich, dass ich sehr viele Annahmen gemacht habe, die falsch sind. Und dann passen wir das an. Und das ist so meine Rolle mittlerweile. So, ich lebe so in der Zukunft und dann versuche ich, mein Team davon zu überzeugen, das zu bauen. Und dann passen wir das mit diesem Kundenfeedback an und irgendwann wird das dann was. Und das dauert jetzt, ich habe jetzt vor ungefähr März letzten Jahres an einem Produkt gearbeitet, das haben wir jetzt vor 120 Tagen gelauncht. Also es ist ein schönes Gefühl. Sieht anders aus als mein Traum vorher, aber das ist so, was ich mache. Ich lebe in der Zukunft, mein Team arbeitet an der Gegenwart und dann bauen wir so die Zukunft zusammen.
Du bist ja damit schon auch ein Handwerker, bloß nicht im klassischen Sinne, der vielleicht eine Spachtel in der Hand hat, sondern du baust erstens mal aus deiner Gedankenkraft auch wieder heraus und digitale Produkte in dem Sinne dann. Ich habe jetzt aber mal eine ganz andere Frage an dich. Ja. Und zwar, wir sind jetzt hier gerade in Deutschland. Deutschland war mal Nummer 1 Vorreiterrolle, 2-mal sogar schon, wo die ganze Welt gesagt hat, hier wird alles gebaut. Hier im Ländle sowieso, da hat man Schwerindustrie. Wir haben hier innerhalb von 50 Kilometern Dutzende Milliardenunternehmen, die jetzt aber langsam alle die Biege machen und viele von denen abbauen oder im Ausland neue Produktionsstätten aufbauen. Was ist deine Erfahrung? Du siehst ja Dubai im brutal rasenden Wandel. Dubai ist wie Autobahn, linke Spur 300 und Deutschland diskutiert, wir hatten es vorher schon gesagt, 10 Jahre, ob da eine Brücke gebaut werden soll oder nicht. Wie siehst du, wird aktuell Deutschland von deinen ausländischen internationalen Unternehmerfreunden betrachtet?
Ich lebe jetzt seit 15 Jahren im Ausland und ich glaube, Deutschland hat sehr viele Vorteile. Deutschland hat sich aber, glaube ich, auch in den letzten, in den letzten 5 bis 10 Jahren, ich nenne das die goldene Mitte, die ist meistens falsch. Was ich damit meine ist, wenn man alles mit Kompromissen lösen wird und ich stelle dir eine Frage, was ist 1 plus 1 und du sagst 2 und er sagt 4, dann ist die Antwort nicht 3. Also die Antwort ist immer noch 2. Das heißt, mit Kompromissen löst man nicht Probleme. Was aber wichtig ist, dass wir nicht vergessen, warum Deutschland so erfolgreich ist immer noch, weniger erfolgreich als vorher ist, weil Deutschland ein sehr großes Potenzial immer hat. Also ich glaube, es ist sehr viel wert, was wir aufgebaut haben, beziehungsweise Deutschland in den letzten knapp 80 Jahren. Also da ist wirklich sehr viel Gutes passiert. Und Deutschland steht immer noch für sehr gute Qualität an Ingenieurwesen, an Maschinenbau. Das sind Sachen, die im Ausland immer noch geschätzt werden. Dieses Made in Germany ist bei den Deutschen, glaube ich, schlechter angesehen als im Ausland. Mhm. Also wenn ich sage wir, ich habe in Deutschland weniger geleistet als die meisten Deutschen, das weiß ich. Und ich glaube, ich bin trotzdem stolz darauf, wenn ich hier zurückkomme und sage, das ist Deutschland, wir sind gut. Und ich glaube, es gibt Probleme und das größte Problem ist, wenn man Probleme nicht erkennt. Wenn man sie aber erkannt hat. Und das spüre ich auch, dass es jetzt so ein bisschen Widerstand gibt. Und das ist der Weg zum Ziel. Ich habe gemerkt, dass Deutschland mittlerweile erkannt hat, dass es ein Problem gibt. Ne? Und jetzt an der Lösung arbeitet. Das war das Schwierigste. Ich glaube, in den letzten, ich denke, dass in den letzten 20 Jahren erstmal so am Anfang so, bei uns läuft es ja noch. Aber man merkt ja nicht, wann das Problem anfängt. Weil erstmal noch alles, dass die Lorbeeren aus der Vergangenheit noch genossen werden können. Und wenn man dann zum Beispiel das Internet so verpasst hat, oder die Digitalisierung, dann merkt man das nicht im Jahr 2000, sondern man merkt das im Jahr 2010. Und dass man sagt, okay, diese großen Internetfirmen, die kommen ja gar nicht aus Deutschland. Und dann muss man dran arbeiten. Das heißt, also ich finde zum Beispiel, Deutschland hat sehr große Vorteile, indem sie zum Beispiel ein duales Ausbildungssystem hat. Das heißt, wir haben eine sehr niedrige Jugendarbeitslosenquote. Also die Hälfte, wenn man das vergleicht mit der EU. 7% verglichen zu 15%, glaube ich. Das liegt daran, dass die Jugendlichen sehr schnell in die Arbeitswelt reinkommen. Ich sehe aber auch, schauen wir uns mal die Top 25 Länder an, Top 25 Unternehmen in der EU an, an Marktkapitalisierung. Die sind im Median gegründet worden im Jahr 1913. Und wenn man sich die USA anschaut, das Median-Gründungsjahr der Top 25 Unternehmen ist Jahr 1963. Das sind 50 Jahre jüngere Unternehmen. Mhm. Ich glaube, Deutschland braucht nicht M&As und Spin-offs, sondern Deutschland braucht große Startups wieder. Und das ist ein Problem. Es liegt auch daran, dass es, glaube ich, dass man zu viel des Guten hat, indem man es vielleicht überreguliert und es schwieriger macht für Startups zu starten. Und die großen Unternehmen, die profitieren davon, weil man hat ja Skaleneffekte, indem man groß ist und sagen kann, okay, ich habe eine ganze Abteilung, die kümmert sich um Regulierung und legale Compliance, was für Startups natürlich viel schwieriger ist. Mittlerweile denkt man ja, mach erstmal, wenn das illegal ist, finden wir es später heraus. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Problem, dass man eventuell zu stark reguliert. Ich habe es ja auch hier probiert. Also 2015, wenn ich mich nicht irre, kam ich ja auch mit meiner Firma erstmal nach Deutschland. Mhm. Ich hab mich nicht wohlgefühlt, weil ich sehr schnell übergeprüft wurde.
Mhm. Das wäre jetzt eben eine Frage gewesen, ob das für dich in der Vergangenheit in Frage kam. Das hast du jetzt schon beantwortet.
Ja.
Hat sich daran irgendwas geändert? Würdest du sagen, hey, aktuell sind die Rahmenbedingungen aber deutlich besser geworden? Oder ist es eher, wo du sagst, nee, eigentlich ganz gut so da, wo ich bin. Mit Deutschland möchte ich aktuell nicht geschäftlich reinkommen.
Also ich investiere immer noch in Deutschland. Ich glaube, operativ als CEO oder Geschäftsführer war ich damals etwas enttäuscht. Also ich hatte sehr schnell sehr große Steuerprüfungen, obwohl ich gerade erst angefangen hatte. Ich hatte damals angefangen mit 2 Millionen Euro Investitionen und ich hatte auch schon 40 Leute eingestellt. Und dann ging erstmal so eine 6 Monate Steuerprüfung los. Direkt im ersten Jahr. Ich dachte eigentlich, dass da war ein Finanzbeamter, ich dachte, das wäre ein Mitarbeiter von uns, weil er ständig dort, ich sehe dich hier seit Wochen, wer bist du eigentlich? Und er meint, ich arbeite hier nicht, also nicht für euch. Und dann habe ich gemerkt, er ist vom Finanzamt. Das ist...
Der wollte live dabei sehen.
Jeden Kaufvertrag gelesen. Das fand ich lustig. Ich meine, im Endeffekt hatten wir keine Probleme. Das Ding ist halt nur, dass wir, ich weiß nicht, wie man das nennt, ist das dieser Ursprungsverdacht? Also das war...
Ja, oder Generalverdacht.
Generalverdacht. Und ich dachte, okay, ist halt nicht sehr motivierend. Im Endeffekt habe ich dann einfach ganz normal gerechnet. Ich habe gesagt, von dem Return on Investment habe ich erstmal woanders mehr und dann haben wir uns erstmal zurückgezogen. Und ich glaube, das wurde auch realisiert, dass das ein Problem ist. Ich höre mir so ein bisschen die Politik in Deutschland an, nicht viel. Ich weiß nur, dass diese Themen jetzt mittlerweile angesprochen werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, dass dies angesprochen wurde, aber...
Ich glaube, der Leidensdruck ist jetzt gerade so groß geworden, dass die Wunde schmerzt so sehr, dass es nicht mehr möglich ist, nicht darüber zu sprechen.
Okay. Ja, zumindest finde ich das gut, dass ich das jetzt höre, dass da ein bisschen in die Richtung gearbeitet wird. Ich hoffe, dass das sich da auch wirklich zeigt, die Resultate.
Weißt du, ist ja wie bei einem Körper. Krankheit hat ja einen Grund, warum sie auftritt. Und manchmal muss es mehr wehtun oder noch mehr wehtun, bis man als Körper dann reagiert, als Mensch und als Land ist es, denke ich, genauso. Das ist ja ein Volkskörper. Und wenn es da sehr schmerzt, und du siehst, wir haben hier in Stuttgart selbst sehr hohe Obdachlosigkeit, massivste Kriminalitätszunahme. Das sind alles Dinge, da hast du absolut recht, da wurde immer drüber geschwiegen, klein geredet. Jeder, der es angesprochen hat, war so, nee, rede da nicht drüber. Das geht jetzt alles nicht mehr. Und wir wollen hoffen, dass diese Schmerzen jetzt schon so groß genug sind, dass wir alle uns, sage ich mal, mäßigen, was weitere Bürokratie angeht. Ich habe erst mit einem Politiker vor ein paar Tagen gesprochen und er hat gefragt, was würdest du dir als Unternehmer am meisten wünschen? Ich habe gesagt, zum einen natürlich wünschen wir uns eine Steuerreduzierung. Wir haben EU-weit die höchsten Steuern und Sozialabgaben. Ich glaube sogar weltweit jetzt, vor Belgien noch. Und natürlich Bürokratie. Wenn du hier irgendwie eine Baugenehmigung einreichen möchtest, dann wartest du ein Dreivierteljahr, bevor eine Antwort kommt. Da hast du in Dubai wahrscheinlich schon 200 Meter Gebäude angefangen zu bauen. Ja? Da kommt bei uns die Antwort überhaupt erstmal raus, ob die interessiert daran sind oder nicht. Ja? So, das sind halt es ist langsam, es ist träge.
Also, ich bin ein Fan von Deutschland und Dubai. Ich weiß, ich schaue mir das immer von draußen an. Ich finde Deutschland extrem gut. Und das liegt daran, weil, wenn ich mir die Zahlen, ich schaue mir die Zahlen an, es gibt wirklich viel schlechtere Länder. So, die Abgabenlast ist hoch, also Steuerlast. Ich glaube, die ist bei Abgaben und Steuern so bei knapp 40%. Das verstehe ich. USA ist da viel niedriger. Ich vergleiche das immer mit USA, weil ich sage, USA hat das irgendwie geschafft, so Demokratie und Kapitalismus zusammen zu kombinieren, dass das trotzdem noch interessant ist für Unternehmer. Ja, die haben so eine Sonderstellung. Auch in Deutschland sehr reich zu werden, ist natürlich schwieriger. Ja, das liegt aber auch generell an dem Compounding-Effekt. Also wenn man immer so ein bisschen von dem wegnimmt, von dem, was man verdient, dann am Ende macht das einen riesen Unterschied. Dieses Zahlenbeispiel, das ich immer in meinem Kopf habe, der Unterschied zwischen 0% Steuern, was es in sehr wenigen Ländern gibt, auch in Dubai nicht übrigens. Ich sage immer, in Dubai hat man sehr hohe Abgaben. Man muss, wenn man das vergleicht, man muss schon sehr viel Geld machen, damit sich das lohnt. Dubai muss man sich so vorstellen, man hat so eine Grundgebühr, ja, die ist sehr hoch.
Meinst du sowas aber wie Lebenserhaltungskosten?
Oder? Das sind so Gebühren für alles. Also so Lizenzgebühren und hier eine Gebühr und da eine Gebühr, die ist relativ hoch. Also man muss schon, ich sage immer so, der Break-Even-Point ist, wenn man so 2,5 Millionen Euro in Deutschland macht und in Dubai auch, dann ist das ungefähr gleich, was man am Ende so übrig hat. Mhm. Ja? Wenn man dann viel mehr verdient, dann lohnt sich das natürlich mehr, in einem System zu sein, das so eine Flatrate von dir nimmt. Richtig, und nicht viel mitnimmt. Dann hast du am Ende halt viel mehr. Wenn du halt einen riesen Exit hast, dann ist das natürlich besser, wenn man das in einem Niedrigsteuerland oder Niedrigabgabenland macht. So, ich sage immer, dieses System, wenn man sich so mal vorstellt, wenn man so 1 Euro verdoppeln würde 20 Mal, nur so als Rechenbeispiel, und der Staat nimmt dann halt von dir nichts weg und dann hast du dann irgendwie so 1.048.000 nach 20 Verdopplung. Wenn der Staat dir 25% von deinem Gewinn wegnimmt, 25% nur, dann sage ich immer, was hättest du dann am Ende? Und dann denken viele Leute, ja, dann hättest du vielleicht so 25% weniger, so 750. Weniger. Ja, hast du 70.000.
Ja.
Das sind so 98,5% weniger. Mhm. Und das ist dieser Effekt, der dann am Ende sehr schwierig macht, dann sehr groß zu werden im Vermögen.
Was kontraproduktiv ist auch für den Staat, weil gehen wir mal davon aus, der Staat möchte, dass möglichst viele Leute Reichtum erlangen, weil er dadurch ja auch wiederum Steuereinnahmen generiert. Das wäre das langfristigere Denken. Aber so lang denkt er nicht, sondern wir reden eher von 50%. Also wenn wir jetzt Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer, das geht sogar über 50% jetzt, dann verhindert er ja dadurch, wie du sagst, dass die Leute sehr reich werden, was wiederum langfristig verhindert, dass sie sehr viel Steuern zahlen können. Also an sich sollte er weniger nehmen von mehr, um nachher insgesamt mehr zu haben. Aber das ist, müsste man natürlich weitsichtig sein. Und diese Weitsicht, muss ich ehrlich sagen, die sehe ich teilweise in Dubai mehr auch, was Leute denken ja irgendwie im arabischen Raum, da machen alle, was sie wollen. Das ist Bazarstimmung, die fahren da in der Gegend rum, alles scheißegal. Und als ich kenne Dubai und ich weiß, wie streng die auch sind zur eigenen Königsfamilie auch, wenn die was falsch machen, die werden ja teilweise noch härter bestraft, weil das heißt, du bringst unser Land in Verruf. Ja? Und das finde ich, das ist ein unglaubliches Vorurteil, das gehabt wird. Die denken halt, da wird gehupt die ganze Zeit und wie man sich es halt so Bazarstimmungmäßig vorstellt, und das sind Halbwilde. Ja, aber dabei sind die technologisch viel weiter als wir, viel, viel weiter. Und sie sind auch, was Einhaltung von Gesetzen angeht, das wird wirklich geachtet. Ja, also ich bin da sehr, sehr positiv. Ich habe einen sehr positiven Eindruck gewonnen.
Ja, das stimmt. Also Gesetze werden respektiert. Die Bestrafung ist auch konsequenter, würde ich sagen. Digitalisierung ist sehr wichtig. Das wurde per Gesetz das ist jetzt schon 6-7 Jahre her, per Gesetz verordnet, dass alle Regierungsprozesse online stattfinden müssen. Also du kannst es noch offline machen am Schalter, aber davon gibt es immer weniger, aber es muss online funktionieren. Gerichtsverfahren mittlerweile sind online. Also da hat man einen Videocall mit dem Richter oder Notariat, das ist alles über App. Das ist auf jeden Fall einfacher.
Faxgeräte werden also nicht mehr so oft genutzt. Du weißt, deutsche Ämter funktionieren teilweise noch nicht mehr nur ausschließlich mit Fax. Sie haben jetzt auch schon andere Möglichkeiten, das muss man ihnen lassen.
Faxgerät gibt es nicht.
Okay, dann.
Also es ist jetzt auch nicht so eine Errungenschaft, würde ich sagen, Faxgerät.
Damals war es das schon. Also das Faxgerät selber war damals eine Errungenschaft. Es abzuschaffen wäre es jetzt, um
irgendwann war auch mal die Brieftaube eine Errungenschaft.
Saigin, wenn wir uns geopolitische Konflikte anschauen, es ist schon, es brennt schon lichterloh aktuell, ja. Vielleicht betrifft uns das hier jetzt nicht, aber in der Ukraine wird gekämpft, im Nahen Osten wird jetzt an zwei Fronten gekämpft, in Gaza und Libanon. Betrachtest du das aus unternehmerischer Sicht? Das hat ja einen Einfluss auch, sollte ein Konflikt sich wirklich ausbreiten. Du hast ja mal vorher gesagt, du wirst älter, dass gewisse Sorgen, die da kommen. Ist das eine Sorge?
Ja, vor allem aus menschlicher Sicht, weil ich habe viele Teammitglieder, die echte Probleme haben. Also wirklich, wo deren Eltern im Kriegsgebiet sind und nicht raus können und wollen. Ich hab einen Fall, ich habe einen Mitarbeiter von mir, seine Mama ist in Palästina. Und ich habe gesagt, lass uns doch alles dafür tun, dass wir die da irgendwie rausbekommen. Kann ich irgendwas machen? Er meint, du kannst machen, was du willst, aber sie wird niemals rausgehen wollen. Mit so einem Gefühl leben zu können, das ist erstmal eine menschliche Tragödie, weil er ist ein wirklich guter Mitarbeiter und er lässt sich das gar nicht anmerken. Arbeitet mehr als das, was von ihm verlangt wird. Und das ist schon, dafür muss man Respekt haben, dass man so stark ist. Das heißt, das ist für mich, was mich am Anfang betrifft, auch in der Ukraine zum Beispiel. Ich habe 2015 war ich da, weil ich da mit sehr talentierten Entwicklern gearbeitet habe. Also Osteuropa generell ist ja voll mit Talenten, wenn es gerade in der Technologie, und wir haben gerne mit denen gearbeitet und die sind jetzt nicht mehr da. Also ich weiß nicht, also nicht mehr da in dem Sinne, manche sind ausgewandert, manche können einfach nicht arbeiten. Das sind alles menschliche Tragödien, die sind für mich durchs Geschäft herauskristallisiert worden. Ich schaue mir das so an. Und zweitrangig ist dann das Geschäft. Klar, gut, jetzt habe ich, manche Leute habe ich verloren, weil sie ins Ausland gezogen sind, weil sie ihre Familie in die Sicherheit umziehen mussten. Ich generell sehe aber auch, dass Dubai bzw. die VAE sowieso eine Oase ist und alles drumherum brennt. Und Dubai profitiert aber auch davon, jetzt wirtschaftlich, weil viele Leute dann dorthin ziehen und das als sicheren Hafen sehen. Ja, auch vieles, viel unerwünschtes Geld in der westlichen Welt ist dann auch in Dubai gelandet. Das ist jetzt für uns geschäftlich jetzt nicht so schlecht gewesen, sondern mehr Leute in Dubai. Das heißt mehr Leute und das heißt, ich kann auch mehr Autos verkaufen. Aber ich sehe das immer noch nicht als Gewinn. Ich kann nicht sagen, das ist gut für mich, wenn ich diese menschlichen Tragödien sehe. Und ich glaube, Krieg ist sowieso immer ein Lose-Lose-Szenario. Ich glaube, es gibt keine Gewinner im Krieg. Also vor allem nicht moralische Gewinner.
Vor allem moralisch sowieso nicht, nee, absolut. Also meine Frau ist selber Tunesierin, ist Muslima und ich kriege das schon, das ganz, kann es nicht vergleichen, wie jemand so fühlt, wenn die Glaubensbrüder und Schwestern durch Bomben zu Asche verarbeitet werden, jeden Tag, wie das für mich jetzt als Deutscher ist. Ich sehe das tut mir auch weh, aber ich kann das nicht so nachvollziehen, den Schmerz, den sie hat. Das wirst du natürlich sicher in einem muslimisch geprägten Land auch mitbekommen. Und deswegen hast du absolut recht, dass die geschäftliche Seite ist nachher am Endeffekt scheißegal, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Es geht da um die menschlichen Tragödien. Und das ist egal, wo du lebst. Das wirkt sich egal wo aus, weil es gibt immer, die Welt ist so globalisiert und verbunden, Mitarbeiter von dir. Ja, man hat früher gesagt, über drei Ecken kennt jeder Angela Merkel. Über drei Ecken kennst du jeden, der auch irgendwo entfernt in einem Krisengebiet lebt und darunter massiv zu leiden hat.
Ich habe, das ging ja nicht 2022 alles los. Es ist ja 2011 hatte ich schon Mitarbeiter, die gesagt haben, ich muss jetzt meine Familie aus Syrien nach Kanada irgendwie retten. Und sind dann weg. Es waren richtig gute, talentierte Jungs. Und das waren nur Jungs. Und dann habe ich meinen Geschäftspartner, der hatte ein Haus in Syrien, hat einen Anruf gekriegt von einem. Und er meint, hey, ist dieses weiße Haus deins? Er sagt, ja, das ist jetzt meins. Das hat er am Telefon so gesagt.
Der hat die Übernahme quasi.
Sie haben einfach sein Haus geklaut. Also, das, ich weiß nicht, wer das war, aber solche Themen, da hast du dann dein Leben lang für ein Haus gespart, das gekauft und das Absolut. Wurde einfach, ist halt weg.
Ja.
Und das ist ja auch nur jetzt mal so ein wirtschaftliches Problem für ihn, aber es gibt einfach so schlimme Situationen, die man nicht spürt. Also ich lebe in einer Oase, du lebst in Deutschland?
Jo, ja, noch, ja.
Und das ist auch, es gibt wirklich Riesenprobleme. Es gibt hunderte von Millionen von Menschen, die im Krieg leben, die im Hunger leben. Also uns geht's gut. Und deswegen finde ich, dass das Schlimmste an Deutschland ist nur die Zeit gewesen, wo wir es nicht gespürt haben, dass es ein Problem gibt.
Mhm.
Sobald ich sehe, weil ich weiß, was für ein Potenzial Deutschland hat, sobald ich sehe, Deutschland hat verstanden, es gibt ein Problem, ich weiß, wir werden es lösen. Und deswegen bin ich da relaxter. Ich sage, wir haben die Systeme, wir haben die Prozesse, wir haben die Menschen und deswegen wird das schon alles gut. Wir werden das schaffen. Also ich möchte jetzt auch nicht wie Angela Merkel klingen. Wir werden es schaffen, aber ich meine es wirklich, weil es ist ja nicht so, dass Deutschland irgendwie ein Haufen dummer Menschen sind. Wir sind extrem, also ich sage wir, weil ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich habe einen deutschen Pass, ich fühle mich deutsch und türkisch und so mittlerweile auch ein bisschen Emirati. Und ich sage einfach, ich kann das vergleichen. Es gibt Länder, die haben viel weniger dieses humane Kapital. Mhm. Das ist so ein Unwort, aber generell finde ich, das ist viel schlimmer, wenn man in ein Land geht. Zum Beispiel, ich bin auch mal in Länder expandiert mit meinem Geschäft. Das ist extrem schwierig, Mitarbeiter zu finden, die was drauf haben. Nicht, weil sie irgendwie biologisch minder bemittelt sind, sondern weil sie einfach diese Ausbildung nicht genossen haben ihr Leben lang, beziehungsweise auch vielleicht einfacher Geld bekommen haben in der Vergangenheit. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.
Okay, das sind schöne Worte. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das ich ganz, ganz wichtig finde. Das betrifft nicht alle Leute, aber das ganz Spezifische, also dein Buch ist sicher für sehr, sehr viele Leute, aber ich möchte einen spezifischen Teil davon ansprechen. Du hast ein Buch geschrieben, meine Kinder werden reich geboren, das werde ich ihnen beibringen. Eine kleine Geschichte von mir. Ich bin selber sehr vermögend aufgewachsen. Mein Vater ist, es fing an so mit 7, 8, wo ich 10 war, ist er sehr schwerer Alkoholiker geworden, ist sehr hoher, großer Börsenspekulant gewesen, hat das irgendwann nicht mehr überblickt und dann hatten wir so eine Phase von 6 Jahren, wo das alles zusammengebrochen ist. Ja. Das heißt, ich bin von Hausangestellte, 6 Wohnsitze, damals war das natürlich aus meiner Sicht alles ganz toll, zu kleine Wohnungen, meine Mama, mein Bruder und ich hier in der Gegend, wo wir glaube ich, die einzigen Deutschen in der ganzen Straße waren und habe das quasi einmal die Achterbahn ganz oben, einmal die Achterbahn ganz unten. Das ist für mich langfristig aber eine extreme Motivation gewesen. Damals, wo ich in der Situation war, habe ich gedacht, so eine Scheiße und ich könnte jetzt auch all das und das haben und die haben mir das halt vorgestellt. Meine Freunde, die vermögender waren, die haben das gehabt, ich habe das nicht mehr gehabt. Das hat mir aber eine unglaubliche Motivation gegeben, dass ich gesagt habe, ich will das wieder haben. Und ich hatte das Glück, das ist Glück gewesen, dass ich es schon kannte. Mm. Es ist einfacher, etwas schon zu kennen, als wenn du gar nichts weißt. Ja? Deswegen weiß ich aber auch, wie es ist. Ich habe heute sehr viele Freunde, die Unternehmer sind und teilweise haben sie sich selber aufgebaut und teilweise haben sie es auch geerbt. Ja? Ein Erbe kann nichts dafür, dass er geerbt hat, aber er hat oftmals Nachteile. Ja? Er hat Nachteile und deine Kinder werden in gewisser Weise auch Erbenkinder sein. Ja? Und ich glaube, darum geht es ja. Sie werden reich geboren. Was machst du? Was denkst du, wirst du tun? Ich habe dich noch gar nicht gefragt. Bist du schon Vater? Oder?
Nee.
Nee, also es wird auf dich wahrscheinlich irgendwann zukommen. Ich würde es dir wünschen.
Danke.
Was denkst du, wirst du tun, um deine Kinder nicht als kleine, arrogante Bengel aufwachsen zu lassen, die mit 18 schon, Papa, darf ich Ferrari fahren? Und dann fehlt ihnen das Feuer später mal, das du gehabt hast, um deinen Rucksack zu nehmen, nach Dubai zu gehen und ein eigenes Imperium aufzubauen.
Nichts dafür zu tun, um es wenigstens oder nicht zu versuchen, reich zu werden oder finanziell unabhängig, ist für sich selber eine Entscheidung, die man treffen kann. Aber es ist extrem eigensinnig für deine Nachfahren.
Mhm.
Wenn ich würde meinen Sohn oder meine Tochter fragen, ich würde sagen, ja, wie wirst du denn deinen Kindern erzählen, dass du es noch nicht mal probiert hast? Weil du kannst deine und die Zukunft von deinen Kindern beeinflussen. Und einfach zu sagen, ich habe es noch nicht mal probiert, ich würde nicht in deiner Situation stecken wollen. Wenn deine Kinder fragen, Papa, warum hast du, oder Mama, warum hast du es noch nicht mal probiert? Weil Geld, man sagt ja immer, Geld macht nicht glücklich, aber es löst extrem viele Probleme, die nicht Probleme sein müssen. Und dann fokussiert man sich halt auf die großen Probleme. Mhm. Ich habe ein Problem, das ich nicht lösen kann, weil ich habe eine schwerbehinderte Schwester. Ich kann nicht einfach sagen, so, und hier ist das Geld, jetzt ist es gelöst. Mhm. Das sind Probleme, die man lösen muss. Wenn man aber dann noch 20 andere Probleme hat, die eigentlich nicht Probleme sein müssten, wenn man einfach, keine Ahnung, für 5.000 Euro das Problem beseitigen könnte, dann es gibt teilweise, also in Deutschland ist das nicht das große Problem, aber es gibt Länder, wo teilweise ganz einfache Operationen durchgeführt werden müssen und Leute können sich diese OPs nicht leisten. Und dann ist das natürlich schwierig, wenn du irgendwie fast erblindest und du nebenbei noch ein Unternehmen aufbauen musst. Aber solche Probleme, die man mit Geld relativ schnell lösen konnte, die musst du nicht haben. Und Kapitalismus ist das einzige System, das arme Menschen reich gemacht hat in der Vergangenheit. Das heißt also, man sollte sich auch nicht dagegen stellen.
Das ist ganz richtig gesagt, ja.
So ist das es. Heißt, es ist ja gut, mit gesetzlichen Leitplanken. Also ich finde zum Beispiel, und mein Buch ist ja auch so ein bisschen provokant betitelt, weil ich erstmal die Aufmerksamkeit auf das Buch ziehen möchte, indem man denkt, okay, meine Kinder werden jetzt als Gören aufwachsen, so hört sich das so an, aber im Subtext heißt es ja, das werde ich ihnen beibringen. Und das ist eben nicht nur, wie man Unternehmen aufbaut, sondern generell, wie ich mir einen erfolgreichen Menschen vorstelle, ist einfach die Kombination zwischen Kapitalismus und Moralität. Und ich glaube, das ist, was ich meinen Kindern mitgeben würde. Und am besten, ich sage mal nicht, was ich meinen Kindern hinterlasse, sondern was ich in ihnen hinterlasse.
Mhm. An Werten, meinst du?
Genau.
Ja. Ich stelle mir selber die Frage, mein Sohnemann, der ist 11 Monate alt jetzt, der ist noch in einem anderen Stadion, der versteht das noch gar nicht, aber ich würde mir selber wünschen, dass ich die Kraft habe, in meinen Kindern auch Mangel hervorzurufen, in dem Sinne, dass ich nicht sage, es ist ja alles da, und jetzt kannst du es auch haben, weil es ist so einfach, das zu machen. Dein Kind will das, du sagst, ja, komm, mach. Weil ich das so oft gesehen habe bei anderen Kindern, die jetzt Erwachsene sind, die große Firmen geerbt haben, die konnten nichts dafür. Das ist halt der Sohn oder die Tochter gewesen. Ich verurteile das auch überhaupt nicht. Aber es ist schwierig, wenn du nachts einschläfst und weißt, dass du es selbst nicht wirklich getan hast. Du kannst jedem anderen irgendwas erzählen, aber selbst kannst du dir nicht erzählen, dass du der Macher bist, weil jemand anderes ist der Macher gewesen. Und ich würde mir wünschen, dass ich das meinen Kindern beibringen kann, selbst auch ein Macher zu sein, zu machen, in Bewegung zu kommen.
Ja, Legenden werden nicht vererbt, nur das Geld. Das heißt also, man muss sich dann so seine eigene Legende aufbauen. Es ist sehr schwierig, wenn man einen Vater hat, der Milliardär ist. Ich kenne viele Kinder und Jugendliche in Dubai, die halt sehr reich geboren wurden. Und es gibt zwei Reaktionen. Eine Reaktion, eine Lebensreaktion ist, ich genieße jetzt und kaufe mir einfach alles. Und die andere Reaktion ist, okay, große Fußstapfen, aber ich mache das noch größer. Mhm. Oder ich mache mein eigenes Ding. Muss auch nicht größer sein. Manchmal ist das auch wirklich schwierig, noch größer zu werden. Aber dass man das erstens nicht vermasselt, sagt, okay, dann ich bin nicht die Person, die das leiten soll, aber ich mache mein eigenes Ding und ich bin auch erfolgreich. Ja, das ist auf jeden Fall für mich viel mehr, gebührt mehr Respekt. Die anderen werden, und ich kenne viele, die werden halt dann so ein bisschen arrogant. Die sind dann nur noch nett zu anderen reichen Menschen. Das finde ich nicht gut. Mhm. Aber das ist auch so eine Erziehungssache. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man die Kinder bis zum 15., 16. Lebensjahr nicht verliert. Also das ist so die prägendste Zeit. Ich habe viele Mitarbeiter, die sind irgendwie schon 30 und 35 und ich merke, die haben einfach die falschen Werte, die kriege ich auch nicht raus. Also gehabt. Mittlerweile achte ich sehr darauf, dass diese Leute schon vorher gefiltert werden. Aber man hat entweder diese Werte mitbekommen oder man hat sie nicht mitbekommen. Also als Unternehmer möchte ich aber nicht Erzieher sein. Das ist dann so für mich dann auf jeden Fall kein Mensch, mit dem ich was zu tun haben möchte. Und darum ist das extrem wichtig, dass man das nicht einfach so passieren lässt, sondern aktiv managt, ne, diese Kinder. So stelle ich mir das vor. Aber ja.
Geht am Ende auch nur, indem du Zeit dann mit ihnen verbringst, weil du hast sicher auch immer das Dilemma nachher, du hast so viele geschäftliche Themen, du hast Projekte und der Tag hat nur 24 Stunden und es ist wichtig, die Prioritäten zu setzen, auch irgendwann zu sagen, ich erkenne an, das ist mein Humankapital, meine Kinder, ja, und ich bin teilverantwortlich dafür, dass aus denen mal prächtige Menschen werden, dass sie selbst Respekt vor sich haben, dadurch Respekt anderen Menschen geben können, dass sie selbst bewusst sind, dass sie jemanden in die Augen gucken können und ihm die Hand drücken. Und da bist du dann mitverantwortlich, nicht ganz, weil dein Kind hat auch seinen eigenen Kopf nachher, aber dir auch in den Spiegel schauen zu können irgendwann mal. Deswegen, ich finde das ganz toll, Leute. Schaut euch gerne dieses Buch an, holt euch das. Ich fand den Titel schon gut, aber gut provokant. Es gibt ja auch eklig provokant. Ja? Mhm. Viele machen eklig provokant. Du hast es gut provokant gemacht. Ich finde das ganz toll und ich wünsche dir für deinen weiteren Weg, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber, ich wünsche dir aber für deinen Weg mit deinen Kindern, dass dir genau das gelingen wird. Herzlichen Dank, Sajen.
Danke, vielen Dank.